wir angerufen worden sind, ob wir kommen können, war das sehr, sehr, war es für uns eine besondere Freude. Wir haben gesagt, schön, dass wir wieder in Graz sein dürfen. Und wir wollen euch ganz, ganz herzlich danken für euren Dienst, den ihr gerade für die Geschwister in der Ukraine tut. Das letzte Mal, wo wir in Snyurivka waren, haben dann den Lebensmitteltransport bzw. die Weihnachtsaktion rübergebracht, habe ich den Geschwistern gesagt, du, es sind viele Menschen, und nicht nur den Geschwistern, sondern den Menschen, die da im Saal waren, es sind viele Menschen in Deutschland, in Österreich, in Rumänien, die denken an euch. Und die Gaben, die wir euch gebracht haben, sind einfach ein Ausdruck der Liebe. Sie beten für euch in dieser schwierigen Situation. Da kamen zwei Frauen auf mich zu nach dem Gottesdienst und sie haben gesagt, ihr habt uns so viel Ermutigung gebracht. Einfach, dass ihr herauskommt aus diesem Land, aus eurem Land und kommt in diese Gefahrenzone hinein. Warum macht ihr das? Wir haben gesagt, weil Jesus euch liebt. Und wir sind nur Postboten. Wir sind diejenigen, die einfach hinausgehen und ihnen das bringen. Das dürfen wir eigentlich erleben, auch in der Flüchtlingsfreizeit, wo wir ein Thema gemacht haben über Trauma, wie können wir einfach Trauma überwinden, wie kann mein Leben neu gestaltet werden nach dieser Krise, durch die wir durchgegangen sind. Und die Leute waren so dankbar. Zum Schluss der Freizeit kamen sie zu uns und sie haben uns WhatsApp-Nachrichten geschickt, noch und nöcher. Einfach danke. Und sagt danke den Leuten, die das ermöglicht haben, das Geld geschickt haben, dass wir diese Freizeit haben konnten in den Bergen. Und wir sind dankbar, dass wir das wieder tun dürfen. Ja, was Dorit euch ein bisschen so gebracht hat, ist Apostelgeschichte im 21. Jahrhundert. Wie baut Gott seine Gemeinde? Und ich war so froh, als ich gestern Abend die WhatsApp-Nachricht von unseren Mitarbeitern bekommen habe, aus der Ukraine, die jetzt sind an die Front gegangen. Und die waren da unter den Soldaten. Und sie haben gesagt, etliche Soldaten haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und wir dürfen es taufen. Wir dürfen dort die Taufe haben. Es ist gewaltig. Es ist herrlich. Aber Apostelgeschichte wird heute geschrieben. Und sie wird heute geschrieben auch hier in Österreich, auch in Rumänien, in Deutschland, in Europa, wo wir sind. Und wir gucken ein bisschen in die Nachrichten hinein und manches bringt uns, ja, irgendwie drückt sich das Herz zusammen. Was wird geschehen? Wie wird es werden? Aber Gott hat seine Leute und Gott möchte, dass wir offen sind für das, was er tun will. Dafür brauchen wir einen geöffneten Blick. Und ich möchte einen Text lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 11. Und zwar, es geht um die Art und Weise, wie Gott angefangen hat, seine Gemeinde zu bauen. Am Anfang, kurz nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist, ja, er hat ihnen einfach die Botschaft gegeben, sie sollen sie weitertragen. Und dieses Evangelium ist nicht auf offene Herzen gestoßen oder viele haben Jesus angenommen, aber viele haben sich auch verschlossen. Und sie sind sogar Feinde des Evangeliums geworden. Und ich möchte einen Missionsbericht lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 11 von Vers 19 weiter. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Es waren aber etliche unter ihnen Zypern und Kyrenäer, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten und ihnen das Evangelium vom Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle gemäß dem Vorsatz des Herzens, bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein trefflicher Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens und schloss sich dem Herrn eine beträchtliche Menge an. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde beisammen blieben und eine beträchtliche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Soweit das Wort Gottes. Ich habe immer überlegt, welchen Titel nennst du für deine Botschaft? Und der Text ist so viel, ist so voll. Es ist so viel, wie soll ich sagen, Evangelium da drin. Und ich habe mich entschieden für eine Überschrift: Entdecke in der Krise Gottes Gelegenheiten. Besonders, weil ich gesagt habe, heute spielt sich Apostelgeschichte auch bei uns ab. Entdecke in der Krise Gottes Gelegenheiten. Den Text, den wir gelesen haben, ist eine untypische Missionssituation. Es ist nicht so, dass ein Missionar rausgeht und dann jahrelang unter irgendwelchen Menschen arbeitet, ja, die die Sprache nicht kennen, ja, in den Busch hineingehen, sondern hier geht es um eine Flüchtlingswelle. Und in diesem Text ist eigentlich sehr, sehr viel Bewegung drin. Wir haben auf der einen Seite zwei Schwerpunkte. Es sind zwei Menschen, von zwei Menschengruppen wird uns hier berichtet. Die Gruppe der Flüchtlinge, das sind einfache Menschen, Frauen, Männer und Kinder. Sie müssen ihre Heimat verlassen, nicht wegen Krieg, sondern wegen Verfolgung. Die zweite Gruppe, die uns beschrieben wird in diesem Text, ist die Gruppe von christlichen Leitern. Männer mit Erfahrung im Glauben und Männer, die haben eine starke Beziehung zu Gott. Barnabas und Saulus werden uns hier genannt. Ein paar Verse weiter sind dann noch Propheten, die später dann dazugekommen sind, ja. Es sind Leute, die irgendwie mit involviert sind in dem Geschehen, das hier gerade abgeht. Die Aufmerksamkeit wird uns in diesem Text auf eine Stadt hingerichtet, nämlich Antiochia. Antiochia war ungefähr so groß wie Graz heute. Ich weiß es nicht von der Oberfläche her. Graz, habe ich verstanden, hat ungefähr 500.000 Einwohner. Ungefähr so wurde auch Antiochia oder 400.000 Einwohner. Antiochia wurde auch so mit 500.000 Einwohner ungefähr eingeschätzt. Und sie war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Auf Platz Nummer 1 war Rom. Und Rom war bekannt für seine Macht, denn hier waren die Herrscher, die Despoten, die praktisch dieses Imperium lenkten und leiteten. Die zweite große Stadt war Alexandrien in Nordafrika und sie war bekannt wegen ihrer Bibliothek. Da waren ganz, ganz viele Bücher, war die größte Bibliothek der Welt, der damaligen Welt. Und Antiochia glänzte mit einer ganz anderen Sache, sondern mit seinem Götzendienst. Hier waren viele Religionen vertreten, es gab Tempelprostitution. Und viele in der damaligen Zeit redeten ein Stück abfällig von Antiochia, weil die Unmoral so hoch war. Ja, was da getrieben wurde in der Gesellschaft, konnte man mit Worten nicht beschreiben. Diese Stadt befindet sich strategisch sehr wichtig gelegen zwischen Afrika, zwischen Asien und Europa. Es war so ein Verkehrshandelweg. Und jetzt haben wir diese Gruppe Flüchtlinge aus Jerusalem, die fliehen in diese Richtung. Die Geschichte beginnt ja nicht in Apostelgeschichte 11, sondern die Geschichte beginnt eigentlich viel eher in Apostelgeschichte Kapitel 8. Ich habe verstanden, ihr nehmt gerade Apostelgeschichte durch. Und ich möchte die ersten drei Verse lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 8, damit wir die Verbindung haben zum ganzen Bild. Saulus aber hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. Hier ging es um Stephanus, der hingerichtet worden ist wegen seines Glaubenswillen. Und es entstand an jenem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. Und alle, ich habe es unterstrichen, und alle zerstreuten sich. In die Landschaften von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Denn Stephanus aber begruben gottesfürchtige Männer und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Eine furchtbare Situation. Und in Kapitel 9 wird weiter über Saulus geschrieben, Vers 1, Saulus aber schnaubte noch drohend und mordend wieder die Jünger des Herrn und ging zu den Hohenpriester, damit er sich Briefe nehmen lässt, also er sich Vollmachten geben lässt. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist plötzlich aus einem Event, wo Stephanus seinen Glauben ganz offen bekannt hat, eine riesige Verfolgung entstanden. Und die kam über Nacht. Ich habe eine Szene gesehen, ich denke letztes Jahr, war so eine Doku über Ukraine. Und ich weiß nicht mehr genau, um welche Stadt es ging. Die Russen sind 5 Kilometer bis an diese Stadt rangedrungen. Und da war ein Mann, der entschieden hat, dort zu bleiben. Und seine Kinder haben gebettelt. Vater, komm, dass wir weggehen von hier. Er sagte, nein, ich bleibe hier. Und wenn die Russen kommen, werden sie mich töten oder leben lassen. Nein, ich bleibe hier. Und die älteste Tochter hat ihn so viel gebeten, dass er gesagt hat, okay, gut, ich komme. Und da war so ein Trupp Soldaten, die haben ihm gesagt, du hast 5 Minuten Zeit, ja, deine Sachen zu packen und wir müssen gehen. Es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. Und da stand er da vor 2 Schränken. Er hatte hier einen Schrank und hatte hier einen Schrank, ja. Hat alle Türen geöffnet, hat sich so eine große Tüte genommen, so wie bei Lidl, die wir bei einkaufen können. Und dann habe ich mich gefragt, was nimmst du mit in so einer Situation? In 5 Minuten musst du entscheiden, etwas mitzunehmen. Was nimmst du mit? Und er stand da vor seinem Schrank und es vergeht eine Minute. Er hatte nicht mehr viel. Und dann nimmt er sich von hier einen Stapel und von hier einen Stapel Sachen und von hier einen Stapel Sachen, von hier einen Stapel Sachen. Die Tüte war voll. Er nimmt seine Tüte und geht raus. Was nimmst du mit in so einer Situation, wenn es so schwierig wird? Und wenn in Graz 2000 Christen sind, stellt euch vor, und über Nacht passiert etwas, ja, dass wir alles verlassen müssen. Was nimmst du mit? Ich fand es interessant, dass die jungen Christen, und ich sag mal so, es waren alles Jungbekehrte. Es waren Christen, die hatten keine Erfahrung im Glaubensleben. Vielleicht haben sie die Schriften ein bisschen besser verstanden, weil sie im Judentum unterrichtet worden sind, ja? Aber die Gemeinde in Jerusalem, ja, die Bombe ist so reingefallen, dass wahrscheinlich innerhalb einer Woche die Gemeinde zerstreut worden ist. Die mussten weg. Und wohin gehen sie? Die wandern nach Süden, nach Judäa, nach Samarien. Sie hatten keine Pläne. Sie hatten keine Orientierung. Sie wussten nicht, was sie machen sollen. Was nimmst du mit in so einer schwierigen Situation? Ich bin immer begeistert, wenn ich mit jungen Christen zu tun habe, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und am Anfang des Glaubenslebens sind. Ihre Gebete sind so schlicht und einfach. Es dauert ungefähr 6 Monate, bis sie dann einen gewissen Wortschatz, Gemeinde, ja, Wortschatz annehmen, wo man dann anfängt, Worte zu gebrauchen, die man denkt, Gott besser gefallen. Und ich bitte sie, bitte, macht das nicht, ja. Seid einfach schlicht in euren Gebeten. Jesus hört euch, er hat euch so lieb. Und ihr habt den Heiligen Geist und er wird eure Gebete so übersetzen, dass sie Gott gefallen. Ihr Feuer ist so ansteckend. Sie können nicht schweigen von dem, was sie erlebt haben. Ihr Hunger nach Gottes Wort ist riesig. Ja, am Anfang habe ich meine Bibel genommen. 4 Stunden habe ich die Bibel gelesen. Habe nicht viel verstanden, aber es hat mir einfach gut getan, meine Seele. Und die Freude, die sie haben, die stecken andere Menschen an. Und die stecken Christen an der Gemeinde. Wohl eine Gemeinde, die viele Jungbekehrte hat, ja. Die wird frisch bleiben. Die wird dynamisch sein, ja. Da ist Bewegung drin. Und das war die Bewegung in der Gemeinde in Jerusalem. Da hat es gekocht. Das Evangelium hat die Leute in Bewegung gebracht. Und nun müssen sie alles weglassen. Ihren Lebensunterhalt. Alles, was ihnen lieb gewesen ist. Sie haben ihre Kinder genommen und vielleicht noch ein paar Babysachen mit eingepackt. Ich weiß es nicht. Sie müssen weg. Aber was sie haben, was sie mitgenommen haben, war das Evangelium. Das war ganz wichtig für sie in ihrem Gepäck. Und dort, wo Gottes Geist am Wirken ist, ja, da ist viel Bewegung, da entsteht unheimlich viel. Und es sieht so aus, dass die Menschen, die jetzt sich nach Samaria und Judäa verstreuen mussten, weiß nicht, eine Woche später oder vielleicht ein paar Tage später, haben sie irgendwie die Verbindung miteinander gehabt. Was machen wir? Und dann überlegen sie, okay, gut, wir müssen raus aus Israel. Jerusalem ist zu gefährlich. Samaria ging noch. Und dann wandern sie aus. Wahrscheinlich haben sie gesprochen und ich weiß es nicht, wie viele da in dieser Flüchtlingsroute waren, in dieser Gruppe waren. Aber wahrscheinlich sind sie mit Familien und mit Nachbarn und so weiter, sind sie ausgewandert aus Israel. Und sie kommen bis nach Phönizien, das ist das heutige Jordanien, ja. Und sie wandern weiter, manche gehen nach Zypern, auf die Insel Zypern. Und andere kommen bis nach Antiochia. Das ist sozusagen ihre Route. Sie wollen weit weg von hier. Keinen Plan, ja. Sie wollen nur weit weg. Aber das Interessante ist, sie merken gar nicht, dass Gott mit ihnen einen Plan verfolgt. Sie merken gar nicht, dass sie etwas erfüllen, was Jesus ihnen gesagt hat. Denn er hat seinen Jüngern gesagt, geht hinaus, ja, und bringt das Evangelium wohin? Jerusalem? Nach Judäa? Samarien? Und nachher bis ans Ende der Welt. Und sie waren in Judäa, sie waren in Samarien, wir erleben Philippus da. Dann haben wir Caesarea, wir erleben den Hauptmann Cornelius, der Petrus begleitet und sie zum Glauben finden, ja, die ersten heidenchristliche Gemeinde in Israel selber, ja. Und dann geschieht es weiter und sie gehen jetzt einfach weiter die Route und Gott erfüllt seinen Plan mit Menschen, die offen sind, auf ihn zu hören. Aber dafür ist es wichtig, dass wir die Zeiten verstehen. Und es ist wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich habe mich gefragt, was hat diese Geschwister motiviert? Was hat diese Gemeinde so zusammengehalten und in Bewegung gebracht? Und dann lese ich in Hebräerbrief Kapitel 10, Jahre später, ja, schreibt der Hebräerbrief und wendet sich an diese Gemeinde in Jerusalem. Hebräerbrief Kapitel 10, ich möchte euch zwei Verse lesen. Und nun rückwirkend wird gesagt, einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Merkt ihr? Also es waren Menschen, die in großer Not waren. Und es waren andere, die gesagt haben, ich will mich outen als Christ und stehe ihnen zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten. Und als man euch den Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. Denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt, was ihr nie verlieren werdet. Ihr wusstet, ja, dass ihr etwas, ein bleibendes Gut in dem Himmel besitzt. Und das ist ganz wichtig für uns, in Krisenzeiten zu wissen, ja, meine Heimat ist nicht hier auf der Erde, sondern ich suche das Zukünftige. Jesus hat was vorbereitet für mich. Und da ist es wichtig, dass ich mein Herz kontrolliere. Wo ist mein Herz? Buch Sprüche sagt, mehr als alles behüte dein Herz. Wenn du wissen willst, was in deinem Herzen ist, dann musst du einfach mal in dich hineinhorchen, was besprichst du mit anderen Freunden, wenn du zusammenkommst, mit Leuten, mit denen du dich gut verstehst. Worüber redest du? Was sind die Themen, die du besprichst? Redest du über Jesus, über das Evangelium oder redest du über banale Sachen? Nicht, dass es schlecht ist, über die Alltagssachen zu reden. Aber wo schlägt dein Herz? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe mir diese Gruppe Flüchtlinge ein bisschen näher angeschaut. Was die Geschwister hier erleben, ist eine Grenzerfahrung. Wir lesen so leicht diese Apostelgeschichte. Aber was ist da drin passiert? Was ist bei den Männern, bei den Frauen, in den Familien passiert? Welche Gespräche haben sie geführt? Und sie sind von außen bedrängt und in Lebensgefahr. Das ist die menschliche Seite, die man so sieht. Und die andere Seite, aber im Inneren, haben sie Ruhe und Frieden. Sie konnten ihr nacktes Leben retten, auf der einen Seite, aber im Herzen tragen sie das Evangelium Gottes weiter. Sie gehen in eine ungewisse Zukunft, aber im Inneren voll Vertrauen. Diese Spannung finde ich total stark, bei dieser Gemeinde, bei diesen Geschwistern. Solche Erfahrungen kann man in Missionsbüchern lesen. Man kann in anderen Büchern lesen, wo Christen in Zeiten der Verfolgung, ja, erzählen, wie es mit ihnen gewesen ist. Ich lese von Geschwistern aus dem Iran, die momentan im Untergrund sind, ja, und sich verstecken müssen. Aber im Glauben nach außen leben, was da geschieht und was passiert. Und wir können alle zuklatschen und sagen, Halleluja, und groß ist der Herr. Und was für eine tolle Erfahrung die hatten. Aber was geschieht, wenn du in die Situation reinkommst? Und darum ist ganz, ganz wichtig, dass ich innerlich ruhig werde. Weil ich sage, Herr Jesus, du hast die Kontrolle. Du hast die Übersicht. Und jetzt führst du uns als Gemeinde, und das alte Christen führst du uns und du schreibst deine Geschichte mit uns. Jetzt, in dieser heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert. Entscheidend ist, dass unser Herz frei ist. Wenn unser Herz gefangen ist an irdischen Sachen, dann können wir das nicht machen. Und da wirst du auf dich sehen und die Not, die du hast und wie groß die Krise ist. Und als ich da reingelesen habe in diesen Text, habe ich gemerkt, es wird nichts von Klagen gesagt, was hier eigentlich vorgegangen ist. Absolut nichts. Es wird kein Gespräch aufgezeichnet, wie Geschwister das so mutig erlebt haben, sondern es steht nur geschrieben, und sie verkündigten das Evangelium den Juden. Und es waren etliche, die haben gesagt, diese Botschaft müssen auch die Heiden hören. Und wir wollen sie auch ihnen bringen. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was unseren Geschwistern vor Augen hatten, waren nicht die Dinge, die sie im Besitz hatten, sondern das Reich Gottes. Und das erleben wir jetzt in der Ukraine ein Stück, wenn wir mit Geschwistern zusammen sind. Wir haben einen Bruder, einen Pastor, der viele solche Flüchtlinge herausholt aus diesen Krisengebieten mit seinem eigenen Fahrzeug. Er wurde oftmals beschossen von hinten von den Russen und hat Menschen das Leben gerettet und hat mir gezeigt, Robert, hier, das war das Gemeindehaus. Hier haben wir Hilfsgüter verteilt und die Russen haben es zerstört. Es waren nur noch Ruinen da. Meine Mutter hat hier vorne gelebt, die hat das überlebt. Wäre sie ins Hinterzimmer gegangen, wäre sie jetzt heute tot. Und hat sie mir gesagt, und guck mal, das war unser Haus, das haben sie auch zerstört, die Russen. Und dieser Mann hat sie nicht runterkriegen lassen mit seiner Frau und ist nicht ins Flüchtlingslager irgendwo hineingegangen und sagt, okay, jetzt bin ich ein Opfer und helft mir. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, Jesus, wo kann ich dir dienen? Und wisst ihr, was er heute tut? Er macht's weiterhin. Er geht und bringt Leute raus aus der Gefahrenzone. Er geht und predigt das Evangelium. Er geht und tauft Soldaten. Und ich bin tief beeindruckt vom Glauben dieses Mannes. Und mit seiner Frau zusammen waren sie im Auto. Da ist eine Bombe an einer Brücke rechts von ihnen explodiert. Seine Frau hat furchtbaren Schrecken gekriegt. Und sie hat gesagt, ich zittere jedes Mal um meinen Mann und ich weine, wenn mein Mann rausgeht. Aber wir wissen, das ist unsere Berufung. Er hat entschieden, nicht Opfer zu sein, sondern er hat entschieden, ich möchte den Weg mit Jesus gehen. Und diese ersten Christen haben sich entschieden, wir wollen das Evangelium weitertragen. Die ersten Christen waren offen für Gottes Wirken und für Gottes Pläne. Und wahrscheinlich haben sie erlebt, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, wo Jesus sagt, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen. Wisst ihr, wann man Kraft empfängt? Ab dem Augenblick, wo man sich in Bewegung setzt. Wenn wir zu Hause sitzen und nichts, sondern nur Nachrichten schauen, passiert gar nichts in unserem Leben. Gott will uns herausholen aus unserer Komfortzone und uns innerlich in Bewegung bringen lassen. Mich haben viele gefragt, warum gehst du hin? Hast du nicht Angst? Letztes Jahr habe ich meiner Frau gesagt, Schatz, ich wünsche mir etwas. Wir waren unterwegs in die Ukraine. Ich war so froh, dass sie ja gesagt hat, viele Frauen gehen gar nicht. Ukrainische Frauen gehen nicht ins Kriegsgebiet rein. Ja. Und als wir die Grenze überquert haben, habe ich meiner Frau gesagt, Dorit, ich möchte, dass wir heute Morgen in Odessa spazieren gehen. Hat mich jemand gefragt, bist du verrückt? Sag ich, ja, ein bisschen schon. Ja. Und die ganze Nacht war Bombenalarm und wir haben es krachen gehört und Explosionen gehört. Dorit konnte die Nacht nicht schlafen. Ich habe es irgendwie verschlafen. So nicht gar. Ich habe es auch gehört, aber nicht so richtig. Ja. Und da waren wir nächsten Tag spazieren. Und da sagten meine ukrainischen Brüder, wir müssen aber ein bisschen schneller spazieren, denn die Gegend der Hafen hier ist ganz, ganz gefährlich. War ich dankbar, dass sie gesagt hat, ja, ich bin bereit zu gehen. Was mich besonders beeindruckt hat, ist in Kapitel 11, Vers 21, und da steht nur geschrieben, da passiert etwas und die Hand des Herrn war mit ihnen. Wow, da stark. Mit denen, die in Bewegung waren, die Hand des Herrn war mit ihnen. Und es geschieht etwas, wenn die Hand Gottes auf dir ist, ja, weil du in Bewegung bist, ja. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Wow, preis den Herrn. Und es entsteht die erste Gemeinde in Antiochia. Wenn du dich in Gottes Reich einsetzt, bist du nicht allein unterwegs. Du wirst die besondere Gegenwart Gottes erleben. Und wenn es ganz heiß wird, ist Jesus so nahe bei den Seinen. Ja, ich könnte euch Geschichten aus meinem Leben erzählen. Ist Jesus so nahe bei den Seinen? Das ist eine Verheißung. Dann, wenn es hart wird, sagst du, Jesus, jetzt stehe ich da. ich möchte mit dir gehen, aber lass mich deine Gegenwart erleben. Denn diese Gegenwart des Herrn ist so gewaltig, das ist richtig Treibstoff, dass wir sagen, ich gehe weiter, ich bleibe nicht stehen. Mein Mentor sagte mir am Anfang meines Glaubenslebens, in guten Zeiten bereiten wir uns für schwere Zeiten vor. Wenn du nicht offen bist, dort, wo du dich gerade befindest, Menschen das Evangelium zu sagen, wirst du es in schweren Zeiten auch nicht machen. Gott möchte eine Bereitschaft haben. Herr, was hast du vor? Was möchtest du tun? Oftmals wollte ich das Evangelium nicht mehr verkündigen. Ich habe mir im Herzen vorgenommen, ich bin einmal durch Österreich gefahren. Ich kam gerade aus Rumänien und da habe ich Gott gesagt, Herr, ich bin nicht so gewachsen, mein Deutsch ist sehr schlecht, ja. Und du weißt, an der Grenze werde ich schweigen, werde ich niemand mehr etwas von dir sagen, ja. Und ich fahre über die Grenze rüber, ja. Und da war eine Studentin im Zug mit mir und guckt mich an. Und der Geist Gottes sagte mir, ich soll mit dir über Jesus reden. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich habe dir gesagt, ich mache das nicht. Und plötzlich fängt sie an zu bohren. Wo fährst du hin? Nach Deutschland. Was machst du in Deutschland? Auf eine Schule. Was machst du? Ausbildung. Na, was ist das für eine Ausbildung? Die hat richtig das Evangelium aus mir herausgebohrt. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn sie es unbedingt haben möchte, dann will ich es ihr sagen. Ja. Und nachher kam ein Grieche und dann kamen Leute. Ja. Ich habe bemerkt, wenn ich innerlich zu bin, kann Gottes Geist nicht mit mir reden. Aber wenn ich offen bin, dann geschieht einiges. Für die Gruppe Flüchtlinge war die entstandene Situation nicht eine Katastrophe, sondern Gottes Gelegenheit für die Entstehung der ersten heidenchristlichen Gemeinde an einem dunklen, an einem sehr, sehr dunklen Ort. Und ich bin begeistert, hätten diese Geschwister geschwiegen, gäbe es uns heute hier in Graz nicht. Denn die Gemeinde in Antiochia ist später das Sprungbrett geworden für das Evangelium in der ganzen Welt und ist nach Europa gekommen, auch zu uns. Hätten die Leute geschwiegen, wären wir heute vielleicht nicht da, würden wir uns heute gar nicht kennen. Aber sie konnten nicht schweigen. Und der Geist Gottes hat sie angeschoben, das Evangelium weiterzutragen. Ich möchte noch den zweiten Gedanken weitergeben. Erkenne, wo Gott am Wirken ist und lass dich einfügen in seinen Plan mit seinen Gaben. Im zweiten Teil des Textes geht es um Barnabas. Die Gemeinde in Jerusalem hat gehört, ja, dass in Antioch in der christlichen Gemeinde entstanden ist. Ich weiß nicht, was für Kanäle die damals hatten, ja, E-Mails oder so. Aber es hat irgendwie funktioniert. Die haben es gehört und sie schicken jetzt einen Spezialisten. Barnabas war der TÜV-Mensch der Gemeinde. Er musste einfach überprüfen. Heißt das in Deutschland auch TÜV? Hier in Österreich auch TÜV, ja? Wenn ihr mit dem Auto zum TÜV geht, ja? Er musste überprüfen, ist der Glaube dieser Geschwister echt? Ist es wirklich der Geist Gottes, der in ihnen hier wirkt? Oder ist was fake? Und da kommt er hin, und ich war begeistert von Barnabas. Er wird beschrieben als ein vortrefflicher Mann. Der war voll mit Heiligen Geist. Das heißt, er stand Gott zur Verfügung. Und er kommt jetzt nach Antiochia rein. Wahrscheinlich hat ein paar Leute gefragt, Mensch, wisst ihr was, wo diese neue Gemeinde ist, diese komischen Christen da? Und er wurde bis hingeleitet und plötzlich scheint an einem total dunklen Ort ein helles Licht. Und dann hat man von draußen irgendwie welche singen gehört und dann geht er rein, ja, und ist total verunsichert und guckt sich die Leute da an. Was machen sie? Komisch. Die wissen nicht einmal, wie man richtig predigt. Die wissen nicht einmal, wie man richtig Gott anbetet. Die haben nicht einmal ein Team hier, das vorne sitzt und die Anbetung anleitet. Und ich schätze mal, für ihn war das ein bisschen strange, sagt man in Englisch. Ich fand es sehr interessant, in Apostelgeschichte Kapitel 10, da wird uns gesagt von Cornelius. Da wird uns berichtet von Cornelius, dass er ein Mann war, der Gott gesucht hat, mit seinem Haus. Und er war so überzeugt, dass es Gott gibt, dass er sich die Juden angeguckt, weil er nicht rein durfte in ihre Synagoge und auf ihren Stühlen sitzen, weil es alles, man hätte sie verunreinigt, man hätte ihn gesteinigt, ja, das wäre nicht erlaubt. Aber er hat sich nur von einigen sagen lassen. Die geben Almosen, dann hat er angefangen, Almosen zu geben. Dann hat er gesagt, die Christen beten, dann hat er angefangen auch zu beten, so wie er es wusste, ja. Und dann hat er gehört, die fasten, dann hat er auch angefangen zu fasten. Und plötzlich erscheint der Engel des Herrn, er kommt zur Tür rein, fragt nicht Cornelius, ob er rein darf oder nicht rein darf, und sagt, Gott hat deine Gebete gesehen, Cornelius. Und dann sendet er zu Petrus hin und lässt Petrus holen. Und als Petrus kam, war er schockiert, dass Gott diese Menschen angenommen hat, die Heiden waren. Er durfte nicht einmal rein in sein Haus. Aber plötzlich erlebt er Gottes Wirken hier. Und er sagt, jetzt weiß ich, sagt Petrus. Und das Banner, was reingekommen ist, wisst ihr, was er gesehen hat? Die Gnade Gottes. Er sieht Menschen, die verändert sind, die, wo Neues geworden ist. Er lebt ja in der Atmosphäre, spürt er die Gegenwart Gottes. Die Menschen lebten diese Furcht Gottes. Sie hatten Acht aufeinander. Jesus war im Mittelpunkt ihrer Verkündigung. Und sie hatten eine Liebe zu Außenstehenden. Und die Leute von draußen haben sie zum ersten Mal Christen benannt. Wisst ihr warum? Weil sie Christus so ähnlich waren in ihrer Art und Weise. Es war wahrscheinlich ein Spottname, den sie gekriegt haben. Und hier entsteht die erste Missionsgemeinde. Und Barnabas hat nicht gesagt, pass auf, ihr macht das falsch und das macht ihr falsch und das macht ihr falsch. Er hat wahrscheinlich vieles in seinen Augen falsch gemacht, weil er zu jüdisch geprägt war. Aber Barnabas wusste, worauf er guckt. Er sieht die Gnade Gottes. Und er ermutigt sie mit den Worten, ja, dass sie beim Herrn Jesus bleiben sollen. Sie wussten, klammerst du dich an Jesus, hast du alles, was du brauchst. Wirst du die Sachen richtig machen. Und dann stand er da und hat sich überlegt, Mensch, wen könnte ich noch herschicken? Und dann erinnerte sich an Paulus, der damals Saulus hieß. Und er sagt, der Mann ist der richtige Mann für diese Gemeinde, weil er ein bisschen anders tickt als wir Juden. Dann holt er den Saulus, sie bleiben ein ganzes Jahr lang hier und die Gemeinde wächst und Menschen bekehren sich. Es ist interessant, wie christliche Leiter beitragen, damit es der Gemeinde gut geht. Ihr merkt es, wir brauchen eigentlich jeden. Gott will uns jeden Einzelnen gebrauchen mit seinen Gaben. Den einfachen Christen, der einfach geht und anderen Jesus bezeugt. Aber auch derjenige, der mehr von der Bibel weiß, aber der nicht nur Gesetze sieht und nicht nur sich nach Gebote orientiert, sondern sagt, hey Jesus, was bist du im Begriff hier zu tun? Und der erlebt die Gnade Gottes. Ich möchte zusammenfassen. Der Text geht noch weiter, meine Zeit auch. Lass dich von Jesus gebrauchen an den Ort, wo du gerade bist. Das ist ganz wichtig. In guten Zeiten bereiten wir uns für schwierige Zeiten vor. Mehr als alles, bewahre dein Herz. Lass Jesus das Zentrum deines Lebens sein. Gott hat seine Gegenwart versprochen, wenn wir in seinem Auftrag sind. Er wird dort sein, wo es ganz schwer ist. Vertraue Gott auch dann, wenn du vielleicht vieles nicht verstehst. Und befindest du dich in einer Krise, ist es vielleicht Gottes Gelegenheit, dass er mit dir einen komplett neuen Weg geht? Frage Jesus. Bete, dass Gott dir geöffnete Augen gibt, dass du verstehst, wo er am Wirken ist. Und lass dich von ihm gebrauchen. Ich schließe mit einem Vers aus Johannes 15, Vers 5. Jesus sagt hier, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ein Bruder hat das mal so beschrieben, jede Münze hat zwei Seiten. Auf der einen Seite steht geschrieben, ohne Jesus können wir nichts tun. Und auf der anderen Seite steht geschrieben, ohne uns tut Jesus nichts. Lass dich von ihm gebrauchen. Amen.